Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
Okay, Sie hatten ein Guthaben von 93 Cent.
Das reicht.
Und bei einem Zinssatz von 2¼% über einen Zeitraum von 1000 Jahren kommt das auf 4,3 Milliarden Dollar.
Heute ist Montag, der 9. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über die Formel 1 als Netflix-Wette und als Kryptowette. Und danach schauen wir auf die vielleicht einzige Tech-Aktie, die selbst in 2022 noch Rendite bringt. Und bevor es jetzt losgeht, noch eine kleine Bitte. Bewertet doch diesen Podcast auf Spotify. Die treuen Hörer wissen, je mehr Sterne, desto mehr Rendite. Was soll ich sagen? Die Stimmung an den Börsen wird nicht besser. Am Freitag ist der DAX schon wieder abgeschmiert um 1,6% und mit dem übrigens auch die großen US-Indizes. Es gab aber auch in der letzten Woche einen Gewinner und der heißt Volatilität. Der sogenannte 2X Long VIX Futures ETF hat nämlich am Donnerstag um ganze 37% zugelegt und war damit der stärkste ETF der Welt. Dieser ETF ist eben mit zweifachem Hebel an den sogenannten VIX gekoppelt, also dem bekanntesten Index für Volatilität. In anderen Worten, ein Index, der misst, wie unsicher die Investoren gerade sind. Während der großen Unsicherheit letzte Woche hat der ETF dann auch entsprechend zugelegt, aber natürlich sind solche Instrumente immer enorm spekulativ und man sollte sowas, wenn überhaupt, nur zur Absicherung machen. Dann dürften sich am Freitag alle Aktionäre von Freenet und von ProSiebenSat.1 gewundert haben. Die beiden Aktien sind nämlich um mehr als 10% gefallen, obwohl es eigentlich keine großen Meldungen gab. Einen großen Teil dieser Verluste kann man mit dem sogenannten Dividendenabschlag erklären. Das heißt, beide Firmen haben am Freitag ihre Dividende ausgeschüttet und wie üblich fällt in dem Zug dann auch der Kurs um den Betrag der Dividende. Das ist übrigens auch der Grund, wieso man eine Aktie nicht einfach am Tag vor der Dividendenausschüttung kaufen, die Dividende kassieren und dann wieder verkaufen kann, weil einfach der Kurs beim Verkauf entsprechend niedriger sein würde. Dann gab es am Freitag endlich mal wieder einen etwas größeren Börsengang und zwar vom Kontaktlinsengiganten Bausch & Lomb. Und obwohl eigentlich gerade nicht die perfekte Zeit für Börsengänge ist, lief es zumindest für Bausch & Lomb ziemlich gut. Die Aktie hat nämlich schlussendlich um etwa 11% zugelegt. Wie ungewöhnlich dieser Börsengang ist, sieht man unter anderem daran, dass in diesem Jahr gerade mal 39 Firmen per IPO an die Börse sind und dabei ca. 4 Milliarden Dollar eingesammelt haben. Zum Vergleich, letztes Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt 140 Firmen mit einem Volumen von 57 Milliarden, also das 15-fache. Eine Firma, die nicht an die Börse, sondern eigentlich von der Börse runter wollte, ist die Fitness-Company Peloton. Die hatten ja in den letzten Monaten enorme Schwierigkeiten und damit ist die Bewertung auf aktuell nur noch 5 Milliarden Dollar gefallen. Vor einigen Monaten waren es noch 50 Milliarden. Eigentlich hatten Investoren gehofft, dass Peloton bei diesem günstigen Kurs von irgendeinem Tech-Giganten übernommen wird. Das scheint aber jetzt nicht der Fall zu sein, denn Ende letzter Woche wurde bekannt, dass Peloton auf der Suche nach Investoren ist, die 15-20% der Anteile kaufen. Diese Investoren sollen Peloton mit neuem Kapital ausstatten und gleichzeitig ein positives Signal an die Börse geben. Am Freitag kam dieses Signal aber eher nicht an, denn die Aktie ist um 8% abgeschmiert. Viele hatten einfach gehofft, dass Peloton verkauft wird und das scheint jetzt vom Tisch zu sein. Vom Tisch zu sein scheint erstmal auch die Vision, dass der Bitcoin die Marke von 100.000 Dollar knackt. Der ist nämlich am Wochenende schon wieder abgeschmiert und hat sogar den niedrigsten Stand seit Februar erreicht. Grund dafür dürfte vor allem der Abverkauf an den Aktienmärkten sein, denn gerade in den letzten Monaten korreliert der Bitcoin ja immer stärker mit dem Aktienmarkt. Aktuell ist der Zusammenhang zwischen dem Bitcoin-Kurs und dem Nasdaq 100 zum Beispiel auf dem höchsten Stand ever. Die Sportfans unter euch haben sicher mitbekommen, dass diesen Sonntag das erste Mal in der Geschichte ein Formel-1-Rennen in Miami stattgefunden hat. Und gemessen an den Zahlen war der Start ziemlich erfolgreich. Nicht nur kamen wegen dem Event 300.000 Menschen nach Miami, sondern gemessen am wirtschaftlichen Einfluss auf die Stadt war das Ganze so groß wie der Super Bowl 2020. Im Gegensatz zum Super Bowl war die Formel 1 in den USA aber immer nur ein Nischensport, der eigentlich keine Rolle gespielt hat, doch dann kam 2017. Damals wurde die Formel 1 nämlich für 4,4 Milliarden Dollar von Liberty Media aufgekauft, hat eine neue Strategie bekommen, eine neue Eigentümerstruktur und das Ganze hat sich ausgezahlt, denn mittlerweile ist die Formel 1 selber an der Börse mit einem sogenannten Tracking Stock und dort 14 Milliarden Dollar wert. Und nicht nur die Bewertung ist gestiegen, sondern auch der Umsatz. Im letzten Jahr hat die Formel 1 nämlich den höchsten Umsatz der Geschichte gemacht, 2,1 Milliarden Dollar, und das, obwohl es noch ziemlich viele Probleme mit Corona gab. Hinter dem Erfolg steckt neben der neuen Struktur und der neuen Strategie vor allem auch die Netflix-Serie Drive to Survive. Seitdem die Doku-Serie nämlich 2019 gestartet ist, ist die Beliebtheit der Formel 1 durch die Decke gegangen. In den USA zum Beispiel sind rund 70% aller Formel 1-Fans unter 45 Jahren nur durch die Serie zum Sport gekommen. In letzter Zeit wäre die Formel 1 also die ganz klar bessere Netflix-Wette an der Börse gewesen. Und es gibt noch viele Ideen, wie man diese Beliebtheit eben auch in Umsatz umwandeln kann. Denn aktuell machen die Kollegen einen großen Teil ihres Geldes mit sogenannten Promotion-Fees. Das heißt, Eventveranstalter zahlen dafür, dass sie ein Formel 1-Rennen abhalten dürfen. Das ist zwar erstmal ein gutes Geschäft, aber eben auf 24 Rennen im Jahr begrenzt und deshalb will die Formel 1 in den kommenden Jahren das Portfolio aufpolieren, dass es eben nur noch Top-Events gibt und sie wollen anfangen, eventuell eigene Rennen zu veranstalten. Das ist erstmal mehr Aufwand, aber schlussendlich greift man damit auch die Umsätze der Veranstalter ab. Außerdem dürften auch die TV-Lizenzen in den kommenden Jahren deutlich mehr Umsatz bringen und vor allem könnte die Formel 1 zu einer indirekten Kryptowette werden. Vor einigen Monaten hat die Firma zum Beispiel einen Sponsoring-Deal mit der Kryptobörse Crypto.com abgeschlossen und zwar für ein Volumen von 100 Millionen Dollar. Auch beim Rennen in Miami war Crypto.com Titelsponsor und die einzelnen Formel 1-Teams haben mittlerweile auch schon größtenteils irgendeinen Sponsor aus dem Crypto-Space. Das Red Bull-Team wird von der Börse Bybit unterstützt, das Mercedes-Team von der Börse FTX, das McLaren-Team von Tezos und das Aston Martin-Team von Crypto.com. Klar, von diesen Teamverträgen profitiert die Formel 1 jetzt nicht direkt, aber es zeigt einfach, wie attraktiv diese Werbeflächen für Kryptofirmen sind. Also, vielleicht ist die Formel 1 nicht nur die bessere Netflix-Wette, sondern auch eine indirekte Kryptowette mit ordentlich Rückenwind. Fairerweise ist das Ganze mit einem Umsatzmultiple von um die 7 auch nicht mehr ganz günstig. Alle Tech-Aktien stürzen ab, aber heute hat mein Kollege Flo Adomeit eine Firma ausgegraben, die zumindest renditetechnisch outside the box ist.
Es sind harte Zeiten für Investoren schnell wachsender Softwarefirmen. Snowflake, Cloudflare und Asana, sie alle sind seit Jahresanfang um mindestens 50% abgeschmiert. Dabei handelt es sich allerdings nicht um Einzelfälle. Der einst so hoch gelobte ARK Innovation ETF von Cathie Wood hat seit seinem Allzeithoch rund 70% verloren. Und der technologielastige Nasdaq Composite ist seit November immerhin um 23% eingebrochen. Doch wo Schatten ist, da muss auch Licht sein. Und so gibt's trotz all der bitteren Verlierer auch einige wenige strahlende Gewinner. Einer dieser Gewinner ist eine lang verschmähte Aktie namens Box. Die Firma entwickelt Content-Management- und File-Sharing-Software für Unternehmen und konnte im Gegensatz zu vielen anderen Cloud-Stocks seit Jahresanfang rund 13% zulegen. Der ein oder andere wird sich jetzt sicher fragen, wie das denn bitte sein kann. Denn anders als Snowflake, Cloudflare und Asana ist Box definitiv keine Wachstumsrakete. Die Firma konnte in den letzten 3 Jahren gerade mal 10-15% pro Jahr zulegen. Viel spannender ist aber, dass sie das getan hat, ohne massenhaft Kohle zu verbrennen. Ganz im Gegenteil, trotz aller Investitionen blieb im letzten Jahr rund 25% des Umsatzes als Cash hängen. Dazu kommt noch, dass Box vergleichsweise günstig ist. Trotz der Rallye seit Jahresanfang kommt die Firma gerade mal auf einen Börsenwert von rund 4 Milliarden US-Dollar und ist damit schon zum Fünffachen des erwarteten Umsatzes zu haben. Zum Vergleich, das durchschnittliche Kursumsatzverhältnis von Aktien im Bereich Enterprise Software liegt bei rund 8. Box ist damit ein ganz interessantes Beispiel, wie sich die Zeiten geändert haben. In der Nullzinsphase der letzten Jahre war Geld einfach keine Mangelware. Sichere Anlagen, wie zum Beispiel Anleihen, haben überhaupt keine Rendite abgeworfen. Wollte man als Investor also irgendwas verdienen, musste man sein überschüssiges Kapital in spekulativere Assets wie schnell wachsende Softwarefirmen pumpen. Das Phänomen wird an der Wall Street auch als Reach for Yield bezeichnet. Hohe Inflation und die damit verbundenen Zinserhöhungen führen jetzt jedoch dazu, dass auch risikoärmere Assets wieder Rendite abwerfen. All das Geld, das zuvor also in spekulative Wachstumswetten geflossen ist und die Kurse getrieben hat, strömt jetzt wieder dort raus und in sicherere Anlageklassen. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass Box eine sichere Wette sei, aber die Kombination aus wiederkehrenden Abo-Umsätzen, solidem Wachstum und geringem Burn bei gleichzeitig günstiger Bewertung ist unter Softwarefirmen nicht nur selten, sondern im aktuellen Marktumfeld scheinbar beliebter als gigantische Zukunftsversprechen anderer Firmen. Außerdem passt Box mit seinem Produktangebot auch super in das Portfolio von Softwaregiganten wie zum Beispiel Salesforce oder Oracle. Bei der aktuellen Bewertung und der Fähigkeit, Cash zu generieren, ist eine Übernahme also nicht ausgeschlossen. Und tatsächlich gab es solche Gerüchte schon 2021. Auch wenn das natürlich nur Gerüchte sind und nichts, worauf man zwangsläufig setzen sollte, scheint Box eine interessante Möglichkeit zu sein, sich Software-Exposure ins Portfolio zu holen, ohne crazy Multiples zahlen zu müssen.
Das war Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Bis morgen, alles Gute, einen guten Start in die Woche. Adios.